ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr. In der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Amerika hat gewählt und Donald Trump wird zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten.
Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond.
Geschafft hat er das trotz vier laufender Strafanzeigen, unter anderem wegen Verschwörung gegen die USA. Und damit ist das gekommen, wovor sich viele gefürchtet haben. Die größte Demokratie der Welt hat wieder ihren skandalträchtigen und unberechenbaren Mann an ihre Spitze zurück, der immer wieder durch absolut irrsinnige rhetorische Entgleisungen auffällt.
They're eating the dogs, they're eating the cats.
Sein Vizepräsident wird J.D. Vance werden, dem ideologisch einige eine faschistische Richtung nachsagen. Hinzu kommt ein gigantisches Kommunikationsnetzwerk mit sehr viel Macht und prominenter Unterstützung, mit sehr, sehr viel Geld. Wie beispielsweise Elon Musk. Zudem haben sich die Republikaner die Mehrheit im Senat gesichert und können damit noch uneingeschränkter regieren. Welche außenpolitischen Folgen hat das und was bedeutet Donald Trump für die Weltsicherheit? Werden sich Kriege und Krisen weiter ausweiten oder kann Trump tatsächlich mit seiner Bulldozer-Attitude den Angriffskrieg der Russen binnen 24 Stunden beenden, wie er selbst sagt? Und was passiert in Israel? Premierminister Benjamin Netanyahu und Trump verbindet seit seiner ersten Amtszeit ein ziemlich enges Verhältnis. Darüber spreche ich heute mit unserem ARD-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv, unserer Korrespondentin Ina Ruck in Moskau und außerdem mit Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin über die Bedeutung für Europa. Das ist die neue Weltspiegel-Podcast-Folge Donald Trump, Risiko oder Chance für die Weltsicherheit. So, und zuerst schauen wir nach Russland. Angenommen, Trump sollte wirklich den Ukraine-Krieg beenden, dann ist doch die Frage, zu welchem Preis würde das passieren? Für die Ukraine, so scheint es gerade, ist sowas wie der Worst Case eingetroffen. Der Kreml hingegen scheint zufrieden zu sein mit dem Ergebnis. Ich spreche jetzt mit unserer Korrespondentin Ina Ruck in Moskau über dieses Wahlergebnis. Ina, hallo.
Hallo.
Sag mal, dein erster Gedanke in dem Moment, wo du die Nachricht gehört hast, dass Trump es wirklich wieder geschafft hat, wie war der?
Das waren zwei. Der erste war, das ist ja wie ein Déjà-vu, weil ich beim ersten Wahlsieg Trumps in den USA Korrespondentin war und es auch überhaupt nicht glauben konnte, völlig fassungslos. Und der zweite Gedanke war sofort, Ukraine, oh Gott.
Mhm. Während des Wahlkampfs war die US-Wahl in Russland ja rauf und runter Thema in den Medien, wie du uns ja auch in der letzten Weltspiegel-Sendung vor der Wahl erzählt hast. Jubelt man jetzt in Moskau? Freut sich Putin riesig über Präsident Trump?
Putin lässt sich ja immer Zeit mit Reaktionen. Bislang hat er sich noch nicht gemeldet. Wir nehmen hier jetzt gerade auf am Donnerstag um kurz nach 12 deutscher Zeit. Also bislang nichts von Putin. Aber es haben sich einige andere geäußert. Jetzt als letzter gerade der Chef der russischen Staatsduma, Volodin. Der hat quasi alles in einen Topf geworfen und hat gesagt, beinahe triumphierend, die Zeit der Bidens, der Macrons und der Scholzens sei nun vorbei. Es komme jetzt die Zeit einer neuen Politiker. Gruppe, die sich um das eigene Land sorgten und um die eigene Wirtschaft und die eben nicht versuchten, anderen zu schaden. Was er damit meint, ist völlig klar. Man wünscht sich und erhofft sich offenbar auch aus allen drei Staaten, auch in Frankreich ist es ja gerade schwierig mit der Regierung, in allen drei Staaten erhofft man sich offenbar eine russlandfreundlichere Politik. Das steht ganz klar dahinter. Während des Wahlkampfs war das tatsächlich so, dass das Fernsehen hier getrommelt hat, aber die Offiziellen, also auch Putin selbst, sich relativ neutral geäußert haben. Putin hat am Anfang des Wahlkampfs, als Biden gerade zurücktrat und Harris auf den Plan trat, hat er gesagt, auch die Harris, der Biden findet die gut und die lacht ja auch so nett. Also so ein ziemlich vergiftetes Kompliment, mit der komme ich vielleicht auch klar. Später hat er dann mal sich auch positiv über Trump geäußert, dass er nämlich glaube, dass Trump das ganz ernst meint mit seinen Vorschlägen. sagen, dass er da Frieden schaffen wolle in der Ukraine. Also man hat sich hier eher bedeckt gehalten, aber das Volk wurde völlig eingestimmt auf Trump. Das ging so weit, dass ich das im Privatleben auch gespürt habe. Ich bin hier in so einem Sportverein und da hat eine meiner Sportkolleginnen tatsächlich in der Umkleidekabine gesagt, boah, ich kann gar nicht mehr schlafen, Ina. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, dass der Trump das wird. Ich hoffe so, dass der Trump das wird. Dann wird alles gut. Also ne, das ist so, man hat wirklich das Gefühl, die haben hier die Leute richtig eingestimmt auf Trump und die haben hier mitgefiebert.
Aber denkst du, kann sich Putin denn auf Trump als Partner verlassen? Er ist ja erratisch und unberechenbar. Das kann ja auch auf Putin dann zutreffen, oder?
Genau, das ist das total Interessante, ob man sich hier nicht auch verrechnen könnte. Denn erstmal gab es ja schon einen Präsidenten Trump und das war ein sehr irrlichterndes Verhalten gegenüber Russland. Da hat er durchaus auch antirussische Maßnahmen ergriffen. Er war der erste amerikanische Präsident, der letale Waffen, tödliche Waffen an die Ukraine geliefert hat. Obama vor ihm hatte das noch abgelehnt, aber Trump hat diese Javelins geliefert, diese Panzerabwehrraketen. Das hat natürlich hier überhaupt niemandem gefallen. Und er hat natürlich auch Sanktionen verhängt gegen Russland. Gleichzeitig hat er dann immer wieder auch so einen freundlichen Kurs mit Putin gemacht. Es gab da so ein Treffen 2018 in Helsinki, quasi so ein Eisbrechertreffen, wo sie da als Freunde auftauchten. Das Ganze ist natürlich überhaupt nicht berechenbar. Und möglicherweise hat man hier so eine Hoffnung, dass dieser doch sehr erratische Trump oder erratisch wirkende zumindest Trump und impulsiv agierende Trump für so einen mit allen Wassern gewaschenen, sage ich jetzt mal, Geheimdienstler wie Putin leichtes Spiel sein könnte. Das scheint immer noch auch mit einer Rolle zu spielen. Aber andererseits wäre die Politik einer demokratischen Präsidentin vielleicht berechenbarer gewesen. Mein Tipp ist oder meine Vermutung ist, dass man sich hier vielleicht sogar ein anderes Wahlergebnis gewünscht hat, nämlich eins mit entweder einer sehr knapp siegenden Demokratin, also mit einer geschwächten Kamala Harris, oder aber mit einem nur knapp siegenden Trump, der dann auch in einer gewissen Art und Weise geschwächt ist, mit möglicherweise Unruhen im Land und sowas. Aber jetzt kommt ja da so ein Trump sehr gestärkt aus einer sehr deutlich für ihn ausgegangenen Wahl raus und mit dem muss man jetzt erstmal umgehen. Also einfach wird das auch nicht.
Könnte dann Trump vielleicht auch eine Chance sein, also mit einem Reset der Beziehungen und seinem unorthodoxen Vorgehen, Zelensky und Putin gemeinsam an einen Verhandlungstisch bringen oder wird es eher alles noch schlimmer?
Also ich glaube, das ist tatsächlich offen. Und ich glaube, es hängt jetzt sehr viel von der Ukraine ab. Zelensky hat ja direkt als erste Reaktion auf den Wahlsieg was, wie ich finde, sehr Kluges gemacht. Er hat sofort eine Gratulation an Trump geschickt und zwar so eine, ich habe das so genannt, eine konstruktive Gratulation, weil er quasi gleich reingeschrieben hat, toll, super Sieg, jetzt müssen wir mit der Arbeit anfangen. So im Sinne von, er hat also gleich ihn gelobt, ihm geschmeichelt und gleichzeitig gesagt, wir brauchen sie. Und wenn Zelensky es gelingen sollte, Trump nach Kiew zum Beispiel einzuladen und ihm vielleicht Butscha zu zeigen oder irgendwelche schrecklichen Zerstörungen zu zeigen, wer weiß, was passiert.
Also ich denke immer noch, dass er ihn dann auf seine Seite ziehen kann.
Genau. Und wenn man ihn vielleicht triggert und sagt, pass mal auf, du bist der Retter der Welt, du kannst das hier schaffen, guck dir mal diese Ungerechtigkeit an. Ne? Also auch Zelensky ist ja jemand, der vielleicht einen Zugang hat zu Trump. Putin hat ihn auf seine Art und Zelensky könnte ihn auch haben. Die beiden haben ja auch eine ganz ähnliche Geschichte. Auch Zelensky war ein Serienstar. Mhm. Ein bisschen anders als Trump mit seiner Hire und Fire Show da. Ja. Und Zelensky hat ja auch, der war ein Schauspieler und ein Comedian und hat in einer sehr erfolgreichen Fernsehshow einen Präsidenten gespielt. Also der kennt das Geschäft auch, wie man mit Publikum umgeht, wie man Leute für sich gewinnt. Und möglicherweise haben die da eine Ebene, das weiß ich nicht. Also das muss man sich anschauen.
Er stand doch auch im Wahlkampf dann einmal neben Trump. Zelensky besuchte doch Trump und es gab doch dieses Treffen, in dem Trump neben Zelensky stehend dann sagte, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich habe, wie Sie wissen, auch ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Putin. Und da kann ich mich noch gut an Zelenskys Gesichtsausdruck erinnern.
Genau, also wie gesagt, es ist offen. Ich glaube nicht, dass die Sache jetzt eindeutig eine Russland gefallen werdende Politik wird. Da muss man einfach noch warten. Aber ich will damit auch nur sagen, dass wir überhaupt noch nicht abschätzen können, wie Trump wirklich agieren wird. Klar, es gibt da diesen Friedensplan, klar, es gibt da Äußerungen von ihm. Aber was Äußerungen von ihm wert sind, haben wir ja in der Vergangenheit schon oft gehört. Und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, es ist offen.
Ina, eine Frage habe ich noch. Wenn neben Weißem Haus auch der Kongress jetzt mehrheitlich an die Republikaner geht, was bedeutet das für die Unterstützung der Ukraine?
dass umso mehr alles an Trump hängt. Weil wenn ihm der Senat quasi folgt, und der ist ja schon mehrheitlich republikanisch, wenn ihm das Repräsentantenhaus folgt als mehrheitlich republikanisch und dann auch noch der Supreme Court, der im Notfall auch noch entscheiden kann, mehrheitlich republikanisch besetzt ist, das ist ja im Moment so, dann kann er durchregieren ohne großes Korrektiv. Und dann wird es sehr davon abhängen, wie er sich zur Ukraine stellt.
Ina, spannend, welche Zeiten uns erwarten. Vielen Dank dir für deine Einschätzung.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. In Israel wurde die Wahl in den USA mit besonders großer Spannung verfolgt. Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnete den Sieg Trumps auf X euphorisch als das größte Comeback in der Geschichte. Der Wahlerfolg biete einen Neuanfang für Amerika und eine kraftvolle Erneuerung des Bekenntnisses zur großen Allianz zwischen Israel und Amerika. Trump gilt nämlich als entschiedener Unterstützer Israels. Er hatte Joe Biden vorgeworfen, Israel im Krieg mit der Hamas nicht genug zu unterstützen. Trump sicherte im Wahlkampf zu, auch den Nahostkrieg innerhalb von Stunden zu beenden, sollte er Präsident werden. Das ist er jetzt geworden und darüber spreche ich mit Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Jan, hallo.
Hallo.
Ich war ja neulich selbst bei euch in Israel und da hieß es von allen Seiten, Netanyahu wartet nur darauf, dass Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Bis dahin muss es Netanyahu schaffen, einfach nur politisch zu überleben. Was erhofft sich Netanyahu von Trump und Trump von Netanyahu jetzt?
Also erstmal kann ich das bestätigen. Die Begeisterung ist hier wirklich groß. Das kann man sehen, wenn man zum Beispiel vergleicht, was vor 4 Jahren war, als Joe Biden gewählt wurde. Da war Netanyahu auch schon im Amt und er hat ziemlich viele Stunden gebraucht, um ihm zu gratulieren. Jetzt war er einer der Ersten, der gratuliert hat. Es gab auch schon ein Telefonat zwischen den beiden. Also das ist offenbar eine gute Stimmung, an die man jetzt wieder anknüpfen will. Wenn man es einfach auf den Punkt bringt, was Netanyahu sich erwartet, ist es weniger Druck aus den USA bei gleichbleibender Unterstützung, wenn ich mal so sagen will. Es gab ja jetzt, was den Krieg in Gaza angeht, viel Kritik auch von US-Präsident Biden an dieser Kriegführung. Da geht es zum Beispiel jetzt gerade akut um ein Ultimatum, was nächste Woche ausläuft, wo die USA gesagt haben, ihr müsst mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen, wovon in Klammern Israel immer noch weit entfernt ist. Da kommt zu wenig rein in den Gazastreifen. Und das ist eine Forderung. Da sind wir mal gespannt, was da nächste Woche passiert, wenn dieses Ultimatum ausläuft und das eben nicht erreicht wird. Es gibt auch Kritik aus den USA immer wieder unter Joe Biden an der Art der Kriegführung. Der hat mal gesprochen von indiscriminate bombing, also Bombardierungen, die keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen. Die USA haben eine Zeit lang ja zum Beispiel schwere Waffen zurückgehalten und gleichzeitig ist aber die USA der größte Unterstützer Israels in diesem Krieg. Also Israel könnte diesen Krieg gar nicht führen, ohne die ganzen Waffenlieferungen, die aus den USA kommen. Und da hofft man natürlich, dass einerseits eben dieser Druck wegfällt und andererseits aber diese Hilfslieferungen, diese Waffenlieferungen weiter vorangehen. Das hat übrigens auch eine Langfristperspektive. Also es gibt hier die Militärhilfe der USA, die schon seit Jahrzehnten gibt für Israel. Israel bekommt von keinem Land so viel Militärhilfe wie aus den USA. Das sind zurzeit 3,8 Milliarden Euro im Jahr regulär. Da kommt noch das dazu, was jetzt im Krieg jetzt gerade noch zusätzlich fließt. Und dieses Abkommen muss 2026 erneuert werden. Ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr die Verhandlungen darüber beginnen. Und das wird natürlich dann unter US-Präsident Trump mutmaßlich auch leichter. Zumindest hofft man das hier. Und das ist dann auch eine wichtige Frage für die langfristige Bindung zwischen Israel und den USA.
Noch ein kleiner Nachklapp. Trotz der Kritik von Biden an Netanyahus Kriegsführung gab es ja die Waffen für Israel, oder? Das war doch auch innenpolitisch Bidens Problem.
Ja klar, das war auch ein Problem natürlich bei dieser Wahl, weil man die USA natürlich dann irgendwann auch angefangen hat, an ihren Taten zu messen. Einerseits wurde nach außen öfter gesagt, und das hat ja auch den Wahlkampf jetzt zum Teil geprägt, dass der Krieg sozusagen zum Teil unverhältnismäßig geführt wird, dass es zu viele Opfer gibt, dass Israel mehr Rücksicht nehmen muss auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zum Beispiel, dass Israel deeskalierend wirken muss. Das waren so Forderungen, die dann manchmal nach außen getragen wurde, aber dem steht halt gegenüber die massive Unterstützung mit vielen Zehntausenden Tonnen an Waffen, an Kriegsgerät, an Munition, die eingesetzt werden und die dafür sorgen, dass Israel diesen Krieg so führen kann. Und dazu muss man natürlich auch wissen, dieser Krieg wird geführt mit sehr, sehr vielen zivilen Opfern im Gazastreifen. Wir sprechen da jetzt nach Angaben des Gesundheitsministeriums, was von der Hamas kontrolliert wird, aber was allgemein als plausibel angenommen wird, auch von internationalen Organisationen, auch von den USA, von über 42.000 Toten im Gazastreifen.
Kann jetzt Präsident Trump den Krieg in Gaza und den Krieg in Nahost wirklich beenden oder bedeutet Trump eine noch größere Eskalation?
Ja, das ist die große Frage. Also natürlich haben wir jetzt erstmal eine Hängepartie. Und das ist wichtig, wenn man jetzt den Krieg im Gazastreifen sich anschaut. Also natürlich läuft der jetzt schon über ein Jahr. Aber bis US-Präsident Trump dann ins Amt kommt, wird es ja noch über 2 Monate dauern. Das heißt, so lange hat Israel noch Zeit, im Gazastreifen auch nochmal Fakten zu schaffen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, möglicherweise Bevölkerung aus dem Norden des Gebietes in den Süden zu vertreiben. Das ist ja einer der Pläne, die es gibt. Wenn es darum geht, die Hamas tatsächlich ganz zu zerschlagen, da ist die Frage, gelingt das überhaupt? Aber da will man weiterkommen und diesen Krieg halt weiterführen. Die Zeit hat man, glaube ich, noch. Aber dann ist es, glaube ich, schon auch ein gewisser Unsicherheitsfaktor, was Gaza angeht, was auch den Krieg in Libanon angeht, was auch die Konfrontation mit dem Iran angeht, wie Trump reagiert. Insgesamt ist die Erwartung, dass Trump auf jeden Fall deutlichere Ansagen machen wird aus den USA. Ich habe gestern Michael Oren gehört, der war mal israelischer Botschafter in den USA und der hat gesagt, mit Trump kann man keine Spielchen spielen, man kann ihn auch nicht hinhalten, so wie Netanyahu das immer wieder gemacht hat, mit verschiedenen Wegen den Krieg im Gazastreifen, das wird ihm ja auch hier innenpolitisch vorgeworfen, immer weiter zu verlängern. Also Trump ist jemand, den man da nicht hinhalten kann und der möglicherweise dann auch irrational handeln kann oder eben auch vielleicht sehr rational und dann einfach den Hahn zudreht. Und dann wäre der Krieg tatsächlich möglicherweise schneller beendet, als man sich das vorstellen kann. Auch das ist alles denkbar. Auf jeden Fall wissen alle hier, es ändert sich etwas. Die Beziehungen zwischen Israel und den USA ändern sich. Und so ganz sicher ist man sich nicht, ob es zum tatsächlich Besseren wird, wenn zumindest Netanyahu diesen Krieg so weiterführen will.
Hoffen denn die Gegner Netanyahus auch darauf, dass vielleicht ein Trump einen Netanyahu mal stoppen kann? Weil ich meine, Waffenstillstand gab es ja auch lange Zeit nicht wegen Netanyahu.
Genau, also es gibt hier natürlich auf der Straße jetzt viele Menschen, denen immer klarer wird, dass Netanyahu den Krieg gerade im Gazastreifen auch in die Länge zieht aus persönlichem Interesse. Das ist zumindest hier die Haltung von vielen Leuten, die sagen, er führt diesen Krieg weiter und beendet ihn nicht, damit er nicht 2 Fragen beantworten muss. Die eine Frage ist die nach seiner persönlichen Verantwortung. Also was hat er dazu beigetragen, dass dieser Terrorangriff vom 7. Oktober überhaupt möglich war? Hat er die Sicherheit Israels vernachlässigt mit seiner eben teilweise rechtsextremen Koalition, die andere Prioritäten, zum Beispiel den Ausbau der Siedlungen, gesetzt hat? Und die zweite Frage ist natürlich die nach der Zukunft des Gazastreifens, die er auch nicht beantworten will. Wie soll es da weitergehen? Wer soll das Gebiet regieren? Ist es so, wie seine Koalitionspartner fordern, dass da möglicherweise es neue israelische Siedlungen und dann Vertreibung von Menschen geben könnte? Auch das, da laviert er herum. Und es gibt schon die Erwartung jetzt hier auch aus der Opposition. Einerseits weiß man, Trump ist ein Israel-Freund. Auf der anderen Seite ist Trump auch jemand, der möglicherweise für Klarheit sorgen kann und mit dem Netanyahu möglicherweise weniger seine Spiele spielen kann, als er das jetzt mit US-Präsident Biden gemacht hat, wo ja immer wieder dann auch neue Hürden aufgebaut wurden, wo es ja immer wieder peinliche Szenen für die USA gab. Joe Biden hat dann schon verkündet, wir sind so nah dran an einer Waffenruhe in Gaza wie noch nie. Und dann ging es trotzdem weiter und dann kam ein neues Hindernis, auch von israelischer Seite, auch von der Hamas natürlich, das darf man nicht vergessen. Das ist mit Trump vielleicht ein bisschen weniger möglich und darauf hofft auch hier die Opposition.
Jan, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich, nach meiner Einschätzung, war Trump für die Palästinenser fatal. Die Abraham Accords, die er zwischen arabischen Staaten und Israel gedealt hatte, waren zwar für eine Befriedung der Region gut, aber die palästinensische Frage, also wie es weitergeht für ein eigenes, selbstbestimmtes Territorium für die Palästinenser, wurde ja während der Trump-Zeit komplett ignoriert. Was hörst du von palästinensischer Seite?
Also 2 verschiedene Stimmen. Das eine ist kurzfristig, das andere langfristig. Also wenn man das kurzfristig betrachtet, ich habe gestern Menschen aus dem Gazastreifen gehört, dann gibt es schon große Hoffnung in die Worte von Donald Trump, der gesagt hat, er wird Kriege beenden. Das ist das wirklich, was die Menschen, die dort unter dem Krieg leiden, hoffen, dass der Krieg in Gaza endet. Und das ist schon eine Hoffnung, die die Menschen da jetzt erstmal kurzfristig haben, dass tatsächlich das, was da jetzt jeden Tag weiter passiert, während im Libanon der Krieg läuft, geht es ja auch in Gaza weiter. Wir bekommen jeden Tag Berichte von Toten dort, von auch vielen zivilen Opfern, von Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und den Kämpfern der Hamas. Also dort geht der Krieg weiter und es gibt schon die Hoffnung der Bevölkerung, die leidet, die jetzt den zweiten Winter wahrscheinlich wieder in Zelten verbringen wird, weil das Gebiet im Gazastreifen flächendeckend zerstört ist. Dass die sagen, ja, wir haben die Hoffnung, dass der Krieg in Gaza endet. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann die langfristige Perspektive. Ich habe gestern mir die Erklärung von Mahmoud Abbas angeguckt, der wirklich artig gratuliert hat und der auch gesagt hat, ja, auch mit Präsident Trump wird es das Bestreben geben, dafür zu sorgen, dass die Palästinenser in Selbstbestimmung, also mit einem eigenen Staat leben können. Dabei weiß er genau, dass Trump nicht so besonders viel dafür getan hat, dass dieser Staat zustande gekommen ist. Das, was der große diplomatische Erfolg von Trump in seiner ersten Amtszeit war, sind ja die sogenannten Abraham Accords, also Normalisierungsabkommen, die geschlossen wurden mit Bahrain, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Emiraten. Und es stand ja im Raum, kurz vor dem 7. Oktober, dass es so ein Abkommen auch mit Saudi-Arabien geben könnte. Der Preis für so ein Abkommen, der ist natürlich jetzt deutlich gestiegen, weil auch die arabischen Staaten sagen, wir wollen, dass die palästinensische Frage dabei mitdiskutiert wird. Es geht nicht einfach nur um gute Wirtschaftsbeziehungen, sondern wir müssen auch gucken, dass die Palästinenser eine Perspektive haben. Und dieser Frage hat sich Netanyahu verweigert. Im Gegenteil, er ist ja sehr stolz darauf, das sagt er immer wieder, seit Jahrzehnten die Zwei-Staaten-Lösung verhindert zu haben. Und da ist schon die Frage, ob Trump vielleicht Druck ausüben könnte, der dann auch für Netanyahu unbequem sein könnte.
Eine letzte Frage habe ich noch. Was bedeutet Trumps Sieg für Israels Pläne hinsichtlich des Konflikts mit dem Iran, mit der Islamischen Republik? Käme es zu einer Bombardierung der Atomanlagen, bräuchte Israel ja die Amerikaner.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Und es gab jetzt natürlich Meldungen, die wir hier in der letzten Woche ganz gebannt angeschaut haben. Die USA haben nicht nur Schiffe, Jagdgeschwader, also Kampfjets in die Gegend verlegt, sondern auch B-52-Bomber. Also das sind die Bomber, die dann auch die schweren bunkerbrechenden Bomben abwerfen könnten, mit denen man das sehr tief unter der Erde liegende iranische Atomprogramm angreifen könnte. Da wurde uns versichert, nein, das sind Bomber, die tatsächlich hier nur stationiert werden zur Abschreckung. Aber natürlich gibt es hier jetzt schon die Fantasien, dieses Thema abzuräumen. Denn die atomare Bedrohung des Iran, und dort gibt es ja auch Diskussionen, möglicherweise jetzt das Atomprogramm weiter voranzutreiben, tatsächlich die Atombombe zu bauen, was ja bisher offenbar noch nicht passiert ist, dass man diese Bedrohung jetzt aktiv angehen kann, auch mit der Unterstützung von Trump. Und dazu weiß man, Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, hat einen härteren Kurs gefahren. Und er könnte natürlich auch jemand sein, der dann sagt, okay, dann erledigen wir mal dieses Thema in Anführungsstrichen und zerstören oder treffen das iranische Atomprogramm. Das ist im Interesse Israels auf jeden Fall, weil das als große Gefahr und große Bedrohung gesehen wird, weil das auch hier das ganze Spiel im Nahen Osten verändern würde. Und da ist jetzt die Hoffnung, zumindest äußern sich einige dazu, dass das mit Trump denkbar ist, was bisher mit Biden nicht so war. Und das ist natürlich eine Perspektive, die hier viele interessant finden. Und Netanyahu, der könnte sich natürlich jetzt, indem er dieses Thema angeht und da weiterkommt und dann möglicherweise da wirklich Schritte macht, die mit den USA koordinierbar sind, was sie bisher ja nicht waren, als derjenige präsentieren, der tatsächlich Israels Sicherheit verbessert hat, weil eben die atomare Bedrohung durch den Iran real ist, zumindest hier immer so gezeichnet wird, und weil, wenn Iran eine Atombombe hätte, dass auch das ganze Spiel hier, die ganze Gemengelage im Nahen Osten tatsächlich verändern würde. Und wenn Netanyahu da etwas tun könnte, indem er dieses Atomprogramm zurückbombt oder gar zerstört, dann wäre das ein großer Erfolg für ihn und das wäre ein großer Erfolg dann auch für Israels Sicherheit, zumindest so, wie er sie immer darstellt.
Da kann ich nur hinzufügen, dass diese Koordination zwischen den Amerikanern und den Israelis in Bezug auf das Atomprogramm der Iraner Teheran sehr besorgt und ich glaube unter den Disputen der Welt das islamische Regime in Teheran am wenigsten sich gefreut hat über Trumps Wiederwahl. Jan-Christoph Kitzler, vielen Dank für deine Einschätzungen und interessanten Ausführungen. Danke dir nach Tel Aviv.
Sehr gerne, bis bald.
So, und jetzt wollen wir noch mal den Blick auf die transatlantischen Beziehungen mit Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik werfen und nachfragen, was Europa von Trump erwarten kann und vielleicht auch muss. Hallo Frau von Daniels.
Hallo Frau Amiri.
Trump, so viel ist klar, träumt von Zöllen, die für Europa Albträume bedeuten können. Die USA sind nämlich wichtigster Handelspartner der EU. Frau Daniels, was bedeutet Trump für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und den USA?
Ja, erwartbar nichts Gutes. Er wird dort weitermachen, wo er aufgehört hat in seiner ersten Präsidentschaft. Dort hat er Zölle nicht nur gegenüber dem wirtschaftlichen Rivalen China erhoben, sondern auch gegenüber Verbündeten und außenpolitischen Partnern, darunter auch die EU. Und er und sein Umfeld haben konkrete Pläne schon vorgelegt für einen generellen Einfuhrzoll von 10-20%. Es steht auch an, im Grunde die Wiedereinführung von Zöllen im Stahl- und Aluminiumbereich. Das kann noch so weitergehen.
Seit Monaten hatte sich die Europäische Union mit einer Taskforce auf eine zweite Amtszeit Trumps vorbereitet, eben besonders mit Blick auf mögliche Zusatzzölle. Was wird diese Taskforce jetzt tun?
Ja, da hat man natürlich sich genau angeguckt, auch Lehren gezogen aus dem letzten Zollkonflikt mit Trump und hat sicherlich eine Liste von Produkten identifiziert in den USA, auf die man dann auch in gleicher Weise Zölle erheben könnte. gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, eine andere Art von Antwort zu finden, also in anderen Bereichen, wo es wirtschaftlich dann für die USA Kosten hervorrufen würde, ja, strengere Maßnahmen in der EU einzuführen. Also zum Beispiel bei der Regulierung von Digitalabkommen. Das sind nur so Gedanken, die auch früher schon mal zirkulierten. Die genauen Pläne sind natürlich nicht bekannt, aber dass sich Leute dort sehr gut vorbereitet haben, das würde ich als gesichert sehen.
Sehen eigentlich deutsche Unternehmen Trump ausschließlich als Risiko für Wirtschaft und Handel oder gibt es auch andere Stimmen?
Es gibt in jedem Fall auch andere Stimmen. Was ich in den letzten Monaten immer wieder gehört habe, auch von deutschen Unternehmen, war so ein bisschen der Eindruck, unter Trump 1 habe man es ja ganz gut ausgehalten. Er stünde ja auch für eine Deregulierung und für niedrigere Steuern in den USA. Ja, also ich glaube, da gibt es viele Überlegungen auch wieder in die Richtung, dann die Produktion an den Standorten in den Vereinigten Staaten zu steigern, um so möglicherweise Einfuhrzöllen zu entgehen. Ich würde allerdings vor solchen Überlegungen auch warnen oder dazu auch sagen, Trump hat auch Möglichkeiten, die Produktion im eigenen Land für ausländische Unternehmen schwerer und teurer zu machen.
Wir wissen das alle, in Deutschland spielt ja die Autoindustrie traditionell eine sehr große Rolle. Elon Musk möchte genau diese Autoindustrie weiter revolutionieren und ist einer der größten Unterstützer von Trump. Was können die zwei in Zukunft ausrichten?
Naja, für Musk ist der Wahlsieg von Donald Trump im Grunde eine Glückssträhne, die ihm da bevorsteht. Trump hat angekündigt, die Steuern wieder runterzusetzen oder niedrig zu halten. Seine Steuerreform von 2017, die besonders auch großen Unternehmen genutzt hat, fortzusetzen. Trump steht für Deregulierung in der Wirtschaft. Die USA haben ohnehin schon sehr niedrige Energiekosten, also etwas, was die deutsche Wirtschaft zum Beispiel gerade sehr belastet, auch die Automobilindustrie belastet. Das ist das Gegenteil in den USA der Fall. Es ist eher damit zu rechnen, dass noch mehr LNG-Gas geliefert wird und abgebaut wird. Und dadurch sinken also die Produktionskosten und obendrauf kann er dann noch die Subventionen einstreichen, die eigentlich aus der Politik von Joe Biden kommen, nämlich aus dem Inflation Reduction Act, wo ja Elektromobilität explizit gefördert wird.
Also Musk hat aus seiner Sicht auf jeden Fall auf den richtigen gesetzt. Zur NATO. Seit Jahren wird über eine eigene Sicherheitspolitik gesprochen. Während der ersten 4 Jahre von Trump wieder ein bisschen lauter und dann gefühlt versanken wieder alle erleichtert im Schlaf, nachdem Biden das transatlantische Bündnis bekräftigte. Wie wird sich die Rolle Deutschlands in der NATO unter Trump verändern?
Also zunächst mal denke ich, nicht alle sind im Schlaf versunken. Man hat ja auch im Vorfeld der US-Wahl durchaus gemerkt, dass in der NATO da Debatten darüber geführt werden, was europäische Beiträge zur NATO in Zukunft sein sollten. Das betrifft dann auch die Mitgliedstaaten. Ja, und Deutschland wird sicherlich jetzt mehr oder weniger in eine Rolle gedrängt, mehr Führungsverantwortung zu übernehmen. Einerseits bezieht sich das dann auf Mehrausgaben, also höhere Kosten, die da auf uns zukommen. Natürlich für Verteidigung, fürs Militärische. Aber es geht nicht allein um finanzielle Beiträge. Es geht dann auch darum, tatsächlich die Koordination stärker mit auch zu übernehmen, mit den anderen europäischen Mitgliedern in der NATO enger zusammenzuarbeiten und auch, muss man ganz klar sehen, schnell darauf reagieren zu können, wenn Trump tatsächlich Maßnahmen, Schritte einleitet, die den Zweck der NATO unterwandern.
Glauben Sie, Deutschland lässt sich dazu drängen?
Ich glaube, dass jetzt eine gewisse Rationalität einsetzen wird, dass man dieses Thema, das man lange hat kommen sehen, tatsächlich jetzt aktiv angehen muss. Ganz offensichtlich gibt es dazu unterschiedliche Ansätze und Überlegungen. Das hat man jetzt gemerkt. Das spielte ja jetzt auch bei der Auflösung der amtierenden Regierung eine Rolle. Aber es wird kein Weg daran vorbeiführen, denn es geht tatsächlich um die Sicherheit in Europa und auch in Deutschland.
Zum Schluss würde ich ganz gerne noch über die Klimapolitik mit Ihnen sprechen. Neben den großen internationalen Themen wie Wirtschaft, Kriege und Krisen ist ja dieses Thema eigentlich hinten rausgefallen. Die hat im Wahlkampf fast gar keine oder kaum eine Rolle gespielt. Warum und welche Klimapolitik ist unter Trump zu erwarten?
Ich denke, es hat deswegen kaum eine Rolle gespielt, weil vor allen Dingen für Kamala Harris da ein großes Risiko darin bestand, zu viel über Klimapolitik zu reden und damit die Wählerinnen und Wähler abzuschrecken, die sozusagen aus den traditionelleren und konservativeren Bundesstaaten auch in den Swing States kommen. Und da war die Sorge, dass Klimapolitik weiterhin als eine arbeitsmarktfeindliche und industriefeindliche Politik wahrgenommen werden konnte. Harris hat es dann ausgespart, es hat ihr leider nicht genützt für ihre Kampagne. Und Donald Trump ist jemand, der in jedem Fall internationale Kooperationen im Bereich der Klimapolitik unterwandern wird, wo es geht. Er hat nach wie vor behauptet, dass er nicht überzeugt davon sei, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Und er und auch sein konservatives Umfeld in den USA, die haben wiederholt klar gemacht, dass sie gegen jegliche internationale Vereinbarungen zur Klimapolitik sind und vor allen Dingen auch keine Mittel dafür bereitstellen wollen, da irgendwie auch anderen Ländern tatsächlich dabei zu helfen, die grüne Transformation überhaupt finanzieren zu können.
Bedeutet das, dass Trump erneut aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen wird?
Damit muss man auf jeden Fall rechnen.
Danke, Frau von Daniels. Danke für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Und das war unser Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Und jetzt habe ich für euch noch einen Tipp für einen anderen spannenden Podcast, nämlich Sport Insight vom WDR. In der neuen Folge spricht Moderatorin Nora Hespers mit Autor Niklas Schenk darüber, wie weit Indien auf dem Weg zur Schachgroßmacht ist. Denn bei der Schachweltmeisterschaft in Singapur 2024 gilt ein 18-jähriger Inder als Favorit. Und das ist kein Zufall. Indien investiert seit 20 Jahren massiv in den Schachsport. Inzwischen dominieren Spieler aus Indien die deutsche Schachbundesliga und trotzdem fristet die Liga ein Schattendasein. In der neuen Folge von Sport Insight erfahrt ihr, warum das so ist. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. So, und unseren Weltspiegel-Podcast haben wir am 7. November 2024 um 15 Uhr aufgezeichnet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, TikTok, YouTube oder Facebook. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch, David Gartner und Nils Kopp. Produziert hat Andreas Bertram.